Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Sommer, Sonnen, Wolken, Sonntag. Auch willkommen zum gemeinsamen Hören auf Gottes Wort. Vor Tagen las ich im Losungsbuch ein Gebet von Johann Amos Comenius. Der war ein Philosoph, Pädagoge, Theologe und letzter Bischof der Evangelischen in Böhmen. Er starb 1670 im Exil in Amsterdam in den Niederlanden. Und wir beten jetzt auch mit seinen Worten. Herr Jesus Christus, auf ewig mir gewähre, dass ich ganz dir angehöre, dass kein anderer die Rechte, die du auf uns hast, anfechte, dass wir dich voll Hoffnung fassen, nie von dir uns trennen lassen. Du bist Burg und Zufluchtsstätte, sicherer Hafen, Ankerkette. Amen. Vermutlich wissen Sie es selbst schon längst, dass wir Schwestern uns in diesem Jahr in besonderer Weise mit dem Thema Gebet beschäftigen. Sie wissen vielleicht schon von unserem Gebetswagen, der so schräg gegenüber hinter der Wiese. Vermutlich auch von diesem kleinen Gebetsweg mit dem Vater Unser im Wäldchen, so rechts von der Anfahrtsstraße zu uns. Beten gehört zu jedem religiösen Kult in der Völkerwelt. Aber an wen sich ein Gebet richtet, das ist natürlich sehr ausschlaggebend und auch total unterschiedlich. Da haben wir als Christen ein Alleinstellungsmerkmal. Wir dürfen den lebendigen, ewigen Gott mit Vater anreden, weil Jesus Christus, der Sohn des Vaters, uns diese Beziehung geöffnet hat. Das Vaterunser wurde in den frühen Jahrhunderten der Christenheit im allgemeinen Gottesdienst gar nicht gesprochen. Es war damals kein Gebet für jedermann. Erst wenn alle Gäste eines solchen christlichen Gottesdienstes und auch Taufanwärter diesen Gottesdienst verlassen hatten und nur noch diejenigen zurückblieben, die an der Abendmahlsfeier teilnehmen durften, also das waren Personen, die sich Jesus Christus schon durch Glauben und Taufe anvertraut hatten. Und da vor dem Abendmahl betete man das Vaterunser. Ich weiß nicht, wann sich das verändert hat. Vermutlich, nachdem die Kindertaufe so allgemein gültig wurde und somit die Zugehörigkeit zur christlichen Gemeinde entstanden war. Ehe wir uns aber auf zwei Bitten im Vaterunser konzentrieren, möchte ich uns in zwei Lebensberichte mit hineinnehmen, was ein Gebet bedeuten kann. Tatjana Goritschewa wurde 1947 im damaligen Leningrad, heute wieder St. Petersburg, geboren. War sehr intelligent, studierte Radiotechnik und Philosophie. Mit 26 Jahren, sie war schon Professorin, also 1973, hatte sie ein Erlebnis, das sie in ihrem Buch »Von Gott zu reden ist gefährlich« so beschreibt. Und jetzt zitiere ich aus ihrem Buch. »Müde und lustlos verrichtete ich meine Yoga-Übungen mit den Mantren. Man muss wissen, dass ich bis zu diesem Augenblick noch nie ein Gebet gesprochen hatte und auch kein einziges Gebet kannte. Aber da wurde in einem Yoga-Buch ein christliches Gebet, und zwar das Vaterunser, als Übung vorgeschlagen. Ich begann es als Mantra vor mich hinzusagen, ausdruckslos und automatisch. Ich sprach es so etwa 6-mal. Und dann wurde ich plötzlich vollständig umgekrempelt. Ich begriff, nicht mit meinem lächerlichen Verstand, sondern mit meinem ganzen Wesen, dass er existiert. Er, der lebendige Gott, der mich und alle Kreatur liebt, der die Welt geschaffen hat, der aus Liebe Mensch wurde, der gekreuzigt und auferstandene Gott. In jenem Augenblick ergriff ich das Geheimnis des Christentums, das neue, wahre Leben. Alles hat sich in mir und um mich verändert. Soweit Tatjana Goritschewa. Sie verlor ihre Professur, sie musste dann auch fliehen, emigrierte in den Westen, kehrte aber 1988 nach Russland zurück, wo sie meines Wissens auch noch lebt. Nun eine zweite Erfahrung mit dem Vaterunser, und das las ich in der Autobiografie des deutschen Missionars Gerhard Nehls. Der Titel: Auf den Spuren der Sehnsucht aus dem Gulag nach Kapstadt. Und ich erzähle daraus. Wir schreiben das Jahr 1945. Gerhard Nehls war noch keine 17 Jahre alt. Er lag auf einer Pritsche im russischen Gefangenenlager in Ostdeutschland. Er konnte die kleine Brotration nicht mehr essen. Und genauso hatte es bei den anderen Gefangenen angefangen. Es war der Beginn ihres Sterbens. Sterben, damit wäre er dann aller Qual entronnen. Aber was kommt danach? Zum ersten Mal wurde der 17-Jährige seine Gedanken über Leben und Tod nicht los. Gott? Gab es den? Er wollte mit ihm reden. Aber wie? Er hatte nie Religionsunterricht gehabt. Und in seiner Familie spielte Gott überhaupt keine Rolle. Beten, reden mit Gott, wie geht das? Wie macht man das? Und er wusste nicht, wieso, warum, aber aus einem Hintergrund tauchte in seinem Gedächtnis etwas auf. Wie ging das nochmal? Das Vater unser? Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Junge stimmte diesen Gedanken zu. Ja, das war bestimmt gut. Doch dann kam etwas, was er sich kaum zu denken traute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wie sollte das wohl in seiner Lage passieren? Ein Viertel der Gefangenen war schon vor Hunger gestorben. Aber er wagte es, das zu beten. Er war unsicher, was mit seinem tapsenden Gebet wohl geschah, wenn sich jetzt nichts änderte. Aber er betete weiter und vergib uns unsere Schuld. Er stockte. Unvergebene Schuld? Er wusste, was das ist, und sie bedrückte ihn. Auch die Schuld, das Geschenk des Lebens bisher gedankenlos vergeudet zu haben, ohne über seinen tieferen Sinn oder seine Bedeutung je nachgedacht zu haben. Vergebung aber war eigentlich ein befreiender Gedanke. Und dann ging es weiter, und er wusste es weiter, woher auch immer. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was vergeben? Hitler vergeben, der ihn um seine Jugend betrogen hatte? Diesen russischen Peinigern vergeben, die sein Leben ruinierten? Den Eltern vergeben, die ihn nicht rechtzeitig in den Westen hatten fliehen lassen? Sein erster Gedanke war klar: Das kann ich nicht. Damit bin ich restlos überfordert. Er spürte, wie tief der Hass in ihm saß. Aber dann war da doch der Hoffnungsfunke. Gott, ich will es versuchen. Er wollte eigentlich frei werden von Hass- und Rachegedanken. Von da ab betete Gerhard morgen für morgen und jeden Abend das Vaterunser. Er konnte dieses Gebet, sonst kein anderes. Er betete es immer dreimal nacheinander. Er konnte es nicht erklären, aber Zuversicht und Geborgenheit schlichen sich in sein Herz. Und in dieser Situation hinein geschah eine Sensation. Es gab Brennnesseln. Die Gefangenen fanden sie gekocht in der Suppe. Das waren Vitamine. Es folgten sogar weitere Lieferungen. Gerhard aß, der Appetit kam zurück. Die Brotration wurde auch ein wenig erhöht. Es kam ein dicker Brei aus Buchweizengrütze, manchmal auch Kartoffelsuppe. Gerhard überlebte. Er überlebte 5 lange Jahre in verschiedenen russischen Lagern in Ostdeutschland. 5 Jahre, wo er morgens und abends je 3-mal das Vaterunser betete und dankte für das tägliche Brot. Als er nach 5 Jahren entlassen wurde, lernte er Goldschmied. Er hatte sehr, sehr geschickte Hände. Wanderte dann aus nach Südafrika, ja, und kam dann dort aber zum echten, lebendigen Glauben an Jesus Christus und wurde Missionar unter den Mischlingen in Südafrika. Seine Tochter, mit dem Ehemann der Tochter, Andrea und Sidney Witbooi, die haben hier auch schon mal gesprochen. Die sind mit der Überseeischen Missionsgemeinschaft im Dienst. Ja, einfach mal so 2 Beispiele, was ein ganz schlichtes, einfaches Gebet, das einzige Gebet, was wir von Jesus so in Form überliefert haben, was es ausdrücken kann. Es ist viele Jahre her, wo einer meiner Mitarbeiter auf einer Jugendfreizeit betete, vor Tisch betete, und da hörte ich dieses Gebet zum ersten Mal: Zwei Dinge, Herr, sind Not. Die gib nach deiner Huld. Gib uns das täglich Brot, vergib uns unsere Schuld. Und dieses Gebet stammt ja eigentlich wörtlich aus dem Vater Unser. Ich zitiere das noch kurz aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 11 und 12. Da sagt Jesus in diesem Gebet: Vater unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann finden wir in Matthäus drei Verse weiter noch eine weitere Erklärung, ein Zusatz von Jesus: Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Zwei Dinge, Herr, sind Not. Das soll nun unser Leitgedanke sein. Zwei Dinge, Herr, sind Not: das tägliche Brot, die Vergebung unserer Schuld. Zum Ersten: unser tägliches Brot gib uns heute. Friso Melzer, ein deutscher Theologe, er starb 1998, berichtet: Eine Tagung von Indern verschiedener Religionen sollte, wie es damals Sitte war, mit einem Gebet begonnen werden. Der leitende Ausschuss beriet, welches Gebet sie nehmen sollten. Einer schlug das Vaterunser vor, doch die Hindu-Mehrheit lehnte ab, wegen der vierten Bitte: unser tägliches Brot gib uns heute. Es sei unsinnig zu meinen, der große Allgeist Gott könne sich um einzelne Menschen kümmern. Ich, schreibt Friso Melzer, tat damals in Indien Missionsdienst und hörte davon. Da entdeckte ich, welchen Schatz wir Christen in diesem Gebet haben und zugleich, was uns vom Hinduismus scheidet. Der persönliche Gott ist unser Vater und sorgt für uns. Soweit Friso Melzer. Täglich meint, was wir für diesen Tag brauchen. Und dann wieder neu für jeden folgenden. Diese Bitte ist wahrscheinlich die bei uns in unserer Wohlstandsgesellschaft ja am gedankenlosesten heruntergebetet wird. Aber es ist interessant, bis in die frühe Christenheit zurück dachten gelehrte Leute, das ist auch nicht so wörtlich zu verstehen. Das wäre zu primitiv, zu alltäglich. Jesus selbst ist doch das Brot des Lebens. Um ihn müssen wir bitten. Ja, ganz gewiss. Und dennoch meint Jesus in seinem Gebet genau das Lebensmittel, das wir zum Leben brauchen. Hätten wir es nicht, müssten wir auf dieser Erde sterben. Schauen wir doch zuerst auf Jesus. Er selbst brauchte Brot zum Leben. Er hatte unser Fleisch und Blut angenommen. Er wusste, was Hunger ist, was Brot bedeutet. Er wusste, was Durst ist, und brauchte unser Wasser zum Leben. Er hat gearbeitet, damit seine Mutter und seine Brüder und Schwestern etwas auf den Tisch bekamen zum Essen und auch überleben konnten. Und später Satan wusste, wie er Jesus packen wollte, als dieser 40 Tage lang nichts zu essen hatte und sein Hunger sehr spürbar wurde. Und da machte er eben das verlockende Angebot, sich selbst noch Brot zu schaffen. Wir wissen, Jesus ging nicht darauf ein. Dennoch hat es Jesus ja täglich selbst erfahren, dass er, dass wir Brot zum Leben brauchen. Weil Jesus uns gelehrt hat, um Brot zu beten, so hat diese Bitte in jedem Kulturkreis zu jeder Zeit auch ihre Richtigkeit. Und sie macht uns gewiss, unser Gott ist ein Vater für das ganze Leben. Gott hat uns so geschaffen und uns diese Welt als Lebensraum gegeben. Er wollte, dass wir leben. Und dazu gehört, dass wir auch Lebensmittel haben. Brot ist ja wie ein Sammelbegriff für alles, was wir brauchen, um zu leben. So hat Martin Luther im kleinen Katechismus auf diese Frage, was heißt denn das tägliche Brot, geantwortet: alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Und er zählt darauf: Essen, Trinken, Kleider, Schuh und noch so weiter. Aber wir wissen einfach alles, was wir brauchen zum Leben. Und mit dieser Brotbitte stehen alle unsere Lebensbedürfnisse vor dem Herrn, dem wir ja auch unser Leben verdanken. Mit dieser Bitte wird auch deutlich, Gott nimmt die Kleinigkeiten unseres Lebens so wichtig, wie sie eben für uns auch sind. Also vertrauen wir unserem Alltag auch mit all den Kleinigkeiten getrost Jesus Christus an. Es ist ihm nicht zu wenig. Er sorgt für uns. Wir sagten uns, Jesus selbst brauchte Brot zum Leben. Das Zweite, unser Gott ist ein Vater für das ganze Leben. Und die Brotbitte deckt auch auf, unser Vater ist und bleibt der Eigentümer aller guter Gaben. Jakobus schreibt einmal in seinem Brief, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Und Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Und diese Bitte macht ebenso deutlich, nicht wir sind die Schaffer und Macher, sondern es ist unser Vater im Himmel, der in seiner Güte und in seiner Barmherzigkeit an uns handelt. Wir sind herausgefordert, gute Haushalter von Gaben zu sein, die der Herr uns anvertraut. Das schließt auch immer allen selbstherrlichen Ruhm und alles für sich schachern und anreichern aus. Ist ein Grundmotiv in der Bibel, dass die Gaben Gottes nie vom Geber gelöst werden dürfen. Es ist aber auch ein Grundzug des Menschen, dass er genau das immer wieder tut. Um Brot bitten heißt immer auch für Brot danken. Wir alle sind vertraut damit von Matthias Claudius Worten, alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt im Dank, drum dankt im Dank und hofft auf ihn. Beim Propheten Hesekiel las ich ein ganz überraschendes Urteil über die Stadt Sodom. Hesekiel Kapitel 16, Vers 49. Siehe, das war die Schuld von Sodom. Hoffart und alles in Fülle und sicherer Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber dem Armen und Elenden halfen sie nicht. Sie hatten Fülle und die Ruhe, alles. Aber darüber die Armen und Elenden vergessen. Welches Urteil wird Jesus über unsere Städte und unsere Dörfer sprechen? Über unsere Häuser, unsere Familien, unser Vermögen? Berücksichtigen wir, dass alles Gabe, Geschenk, anvertrautes Gut ist. Und darum ist mein Leben einfach vom Dank gegen Gott geprägt? Kann ich wie Paulus bekennen, ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Und eine vierte Erkenntnis im Blick auf diese Brotbitte: Jesus lehrt, unser tägliches Brot gib uns heute. Noch einmal Philipperbrief: Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Dieses Unser stellt uns in eine große Gemeinschaft. Es geht nicht nur darum, dass ich genug habe. Es geht auch um den ganz nahen und um den fernen Nächsten. Im Herbst 2010 verstarb Frau Loki Schmidt. Das war die Ehefrau unseres ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Und es gibt von ihr eine Interviewbiografie, also sie wurde interviewt und das kam dann so als Biografie 2008 heraus. Und da erzählt sie im Blick auf 1945. Aha. Wir hatten alle fast nichts zu essen und trotzdem gab man den heimkehrenden Soldaten mit Selbstverständlichkeit noch irgendein Stück Brot oder was man hatte. Diese selbstverständliche Hilfsbereitschaft war etwas ganz Wichtiges in der Zeit. Das wollte ich noch einmal deutlich sagen. Auf das Nachhaken des Interviewers, warum sich das heute denn verändert hat und was ihr Wunsch wäre, meinte Frau Loki Schmidt: Menschen sind Menschen. Wenn es ihnen besser geht, fangen sie an, ein bisschen egoistischer zu werden. Das ist so. Natürlich wünsche ich mir im Augenblick, dass den Menschen bewusst wäre, fast 70 Jahre ohne Krieg, das hat es doch in Deutschland überhaupt noch nicht gegeben. Wenn einem das deutlich wird, so lange kein Krieg, dass man dann vielleicht ein ganz klein bisschen besser mit dem übernächsten Nachbarn umgeht. Das wäre ein Wunsch von mir. Soweit aus dieser Interviewbiografie. Also mit dieser Bitte, gib uns unser tägliches Brot, rücken wir eben in besonderer Weise mit einer weltweiten Christengemeinde zusammen. Besonders auch mit denen, die alles entbehren, was wir reichlich haben. Darum ist es ja immer wieder die Frage an uns: Sind wir offen für die Wegweisung von Jesus, wie mein Brot ganz konkret zu unser Brot werden kann? Und noch einmal ein Zitat: Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew, das war ein russischer Philosoph, er starb 1948. Ein ganz nachdenkenswertes Zitat: Die Sorge um mein tägliches Brot ist eine materielle Frage. Die Sorge um das Brot meines Bruders ist eine geistliche Frage. Die Sorge um das Brot meines Bruders ist eine geistliche Frage. Ja, ohne Brot, sagten wir, sind wir dem Tod preisgegeben, aber ohne Vergebung sind wir in alle Ewigkeit verloren. Und darum ist das Erstaunliche, verbindet Jesus diese beiden auf den ersten Blick doch sehr, sehr unterschiedliche Bitten mit einem Und. Und vergib uns unsere Schuld. Erinnern wir uns, diese beiden Bitten zusammen trafen damals diesen 16-jährigen Gerhard Nehls in dem russischen Lager in besonderer Weise. Und nun das Erste: Jesus schaffte die Voraussetzung zur Vergebung. Und wie beim Brot werfen wir eben diesen ersten Blick auf Jesus Christus selbst. Es ist uns bekannt, aber ich stelle es uns noch einmal vor Augen. Draußen, vor den Stadtmauern Jerusalems, da war diese Hinrichtungsstätte. Da standen sie, diese drei Kreuze. Da haben sie die Männer angenagelt. Zwei Terroristen, in der Mitte Jesus. Eine sensationslüsterne Menschenschar hatte sich angesammelt. Etwas im Abseits, auch Freunde von Jesus, zutiefst betroffen. Ganz nah der junge Freund Johannes und die Mutter Maria und die durch Jesus so wunderbar veränderte Frau Maria von Magdala. Und wer hätte das gedacht? Die hohe Geistlichkeit aus Jerusalem trat an, verunreinigte sich an dieser Todesstätte. So groß war diese Ablehnung, so tief saß der Hass. Sie weideten sich an den Todesqualen dieses Jesus. Sie konnten nichts anderes als Hohn und Spott über den Sterbenden ausschütten. Andere wurden mitgerissen und stimmten mit ein. Und dann diese Stimme vom Kreuz, von Jesus. Er betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das betete Jesus auch und gerade für die, die ihn hassten, für seine Feinde. So betete er, obwohl es denen noch nicht leid tat. Er betete so, obwohl noch keine Reue, Buße, Umkehr irgendwo in Sicht war. Warum betet Jesus so? Weil nicht nur die Schuld dieser Feinde oder dieser Leute damals, sondern weil unsere Schuld uns von Gott trennt. Keiner kann sich selbst vergeben. Keiner von uns kann sich aus der Welt schaffen. Keiner von uns macht sie irreparabel. Das betet Jesus, weil der Vater seine Geschöpfe liebt und retten will. Das betet Jesus, weil er uns genauso liebt wie sein Vater und unsere Schuld mit seinem Tod bezahlt. Martin Luther schrieb in der Vorlesung zum Galaterbrief im Jahr 1531: Wir erkennen hier, dass Christus eingehüllt in unser Fleisch und Blut so auch unsere Sünden, unseren Fluch, unseren Tod und all unsere Übel auf sich genommen habe. Kurz, unsere Sünde muss Christi eigene Sünde werden, oder wir müssen in Ewigkeit verloren sein. Es ist, als würde zum Sohn Gottes gesagt: Du sollst Petrus sein, jener Verleugner. Du sollst David sein, jener Ehebrecher. Du sollst jener Räuber am Kreuz sein. In Summa, du sollst aller Menschen Person sein und sollst aller Menschen Sünde getan haben. Warum betet Jesus so? Weil Jesus weiß, dass der Vater sein Gebet allezeit hört und erhört. Jesus allein schafft die Voraussetzung, dass unsere Bitte um Vergebung erhört wird. Was ist nötig, damit ich persönlich Vergebung erfahre? Eben meine Bitte um Vergebung. Das Opfer Jesu wirkt nicht automatisch für alle. Es ist für alle da, aber es wird nicht jeder, ob er nun will oder nicht will, damit überschüttet. Darum lehrt uns Jesus eben zu bitten: Vergib uns unsere Schuld. Wer so bekennt, dass er schuldig ist, wer so betet, hat ja auch das Verlangen, von Schuld befreit zu werden. Und was ist nötig, damit ich persönlich Vergebung erfahre? Eben mein Verzicht, mich selber zu entschulden. suchen und finden wir nicht immer tausend Entschuldungen, warum unser Leben, unser persönliches Leben manchmal so und so ist, warum wir für das meiste doch gar nichts können, wenn da nicht meine bösen Eltern gewesen wären, oder. Aber das hilft nicht weiter. Und ich zitiere noch einmal eine Persönlichkeit, den schwedischen Bischof Bo Giertz, der starb 1998. Der schrieb im Blick auf dieses Gleichnis, was Jesus erzählt von den Schuldnern. Der eine schuldet ganz viel, bekommt alles erlassen. Der andere hat bei dem, dem gerade die große Schuld erlassen wurde, auch ein paar Kröten schuldig. Und der vergibt nicht. Aber jetzt zu dem Ersten, da schreibt der Bischof Bo Giertz, eine Milliardensumme bin ich Gott schuldig. Mehr als je ein Mensch bezahlen kann. Wie es zu dieser Summe gekommen ist? Dadurch, dass ich Tag um Tag mehr Schuld aufgehäuft habe, in vollkommener Liebe zu meinem himmlischen Vater und meinen Nächsten hier auf der Erde sollte ich leben. Das ist das höchste Gebot. Und ich habe es nicht gehalten. Nicht einen Tag lang. Eine Zeit lang habe ich vielleicht geglaubt, dass ich schon alles zahlen könnte, wenn ich nur genügend Zeit hätte. Aber auch das war hoffnungslos. Und da blieb nur noch eines: Jesus. Die unverdiente, unfassbare, vollkommene, alles einschließende Vergebung. Dass Gott mir um Jesu Willen meine ganze Riesenschuld erlässt. So ist das mit dem Himmelreich, sagt Jesus. Soweit Bo Giertz. Was ist nötig, um Vergebung zu erfahren, fragten wir uns. Und darauf legt Jesus auch noch seinen Finger, möchte ich sagen. Nötig ist es, Vergebung weiterzugeben. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist nicht die Vorbedingung, dass uns vergeben wird. Aber wer Vergebung erfahren hat, der darf sie seinem Nächsten nicht verweigern. Jesus macht das ja unmissverständlich deutlich in diesem schon erwähnten Gleichnis von den beiden Schuldnern. Man kann nicht Jesus haben, nicht seine Vergebung empfangen, ohne selber zu vergeben. Das wird vielleicht ein Übungsprozess bis ans Lebensende bleiben. Aber ganz wichtig immer wieder, innezuhalten, nur noch Stunden und Zeiten zu haben, wo man das alles mal vor Jesus wieder ausspricht, ach, was der getan hat, wer da getan hat, wie mich da verletzt wurde und sagen, und das alles, Herr, ich überlasse es dir, tu es weg, ich halte es nicht fest. Und da geht Jesus ja sogar so weit in der Bergpredigt, dass er davon spricht, selbst den Feind zu lieben. Und es hat einen Theologe gegeben, Ralf Luther, der hat so kurz und prägnant manche biblischen Ausdrücke erklärt. Und hier ist eine ganz überraschende Erklärung, aber eine, die einen tief bewegen kann. Er schreibt, seine Feinde lieben bedeutet nicht den Schmutz lieben, in dem die Perle liegt, sondern die Perle lieben, die im Staube liegt. So hat Jesus uns gesehen, sie und mich, als etwas ganz Kostbares, vom Vater gemacht und gestaltet. Doch durch die Sünde in Schlamm der Schuld verkommen. Er aber sucht uns, findet uns, reinigt uns, vergibt uns, so wir doch wollen, und lässt unser Leben neu aufleuchten durch seine Erlösung. Und das gilt alles auch meinem Nächsten, auch der an mir schuldig geworden ist, auch dem Feind. Aber darum lieben wir Jesus, denn seine Feinde lieben, und wir sind ja von Natur aus im Grunde Feinde des lebendigen Gottes. Seine Feinde lieben bedeutet nicht den Schmutz lieben, in dem die Perle liegt, sondern die Perle lieben, die im Staube liegt. Darum lieben wir Jesus, dass er so an uns gehandelt hat und auch weiter so an uns handeln will und wird. Und wir singen ein Lied, das diese Liebe zu Jesus und seine Liebe zu uns ausdrückt. 273. Lied 273. Ich liebe Jesum alle Stund, ach, wen sollt ich sonst lieben? Wir wollen beten. Herr, du hast uns zuerst geliebt. Und das ist so kostbar, so großartig. Egal, wo wir hergekommen sind, was unser Leben geprägt hat, du hast uns erkannt. Du hast uns gewollt. Du hast uns vergeben. Du hast uns die Tür zum Vater aufgeschlossen. Und nicht nur hier, sondern eine ganze Ewigkeit, eine Wohnung im Vaterhaus. Von ganzem Herzen danken wir dir dafür. Herr, nun wecke du doch auch in unserem Leben immer wieder diese Liebe, dass wir im anderen auch den sehen, den du genauso geliebt, dem du genauso vergeben hast, und den du auch bei dir haben willst. Und so schenke in uns diese herzliche Liebe, die dem anderen auch gleich und gerne vergibt, weil wir selbst nur dadurch leben, dass du so an uns handelst. Danke, lieber Herr, dass du auch unsere Herzen weit und breit machen kannst, da, wo es uns möglich ist, auch das, was Not tut, dem anderen zu gönnen, auch an äußeren Mitteln und Möglichkeiten zum Leben. Danke, dass dir unser kleines Leben mit seinen Bedürfnissen nicht egal ist, sondern dass du auch da weißt, was wir brauchen zum Leben, zur Freude und zum Dank an dich. Amen. Wir wollen noch das Segenslied singen und wem es möglich ist, kann dazu aufstehen, Nummer 120. Herr, segne uns und behüte uns. Nummer 120. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Sonntag, eine schöne Woche und auf Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.